Selbstführung als Lebensaufgabe, wie ein Mannschaftsspiel gelingen kann. Das heutige Thema und auch das Abschlussthema unserer Predigtserie. Geistlich emotional reifen. Das ist doch eine sehr nette und kleine, fantasievolle Vorstellung, oder? Und Kinderlieder können viele Dinge so wundervoll veranschaulichen und wir Erwachsenen schmunzeln und lachen auch amüsiert darüber, so wie ich es eben auch vernommen habe hier in den Reihen. Was aber, wenn dieses Bild des Apfels gar nicht so weit entfernt ist von der Erfahrungswelt von uns Erwachsenen? Was, wenn unser Leben vergleichbar ist mit dem, was da in so einem Apfel geschieht? Gibt es nicht auch in uns mehrere Stübchen mit ihren Bewohnern, die ihre kleinen musikalischen Tanzeinheiten aufführen und andere Bewohner hingegen Anzeige wegen Lärmbelästigung erstatten? Was meine ich damit? In meinem Leben melden sich oft unterschiedliche Stimmen zu Wort. Und vieles hat mit dem zu tun, was wir mit oder in unserer Predigtreihe schon miteinander angeschaut haben. Da sind zum einen Prägungen und daraus entstandene Lebensbotschaften. Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsmerkmale. Aber auch Sorgen und Ängste, Bedürfnisse und Sehnsüchte und so weiter. Emotionen halt, ja? Beispiel. Wenn ich zum Beispiel vor neuen großen Aufgaben stehe, dann klingt es aus einem meiner Stübchen: Ach komm, das schaffst du sicher nicht. Das letzte Mal, da hat's doch auch nicht geklappt. Und aus einem anderen Stübchen tönt: Komm, versuch es, was hast du schon zu verlieren? Und in einer anderen Situation kann es sein, dass ich mir unsicher bin, wie andere über mich denken, und es klingt aus dem Stübchen hinten in der Ecke: Ich möchte mich mit jedem verstehen. Hoffentlich denkt er nicht schlecht von mir. Ein anderes Mal versuche ich zu vermeiden, anderen zur Last zu fallen, weil es aus dem Stübchen hinten links tönt: Mach es allen recht. Und wenn mich eine Person mal so wieder so richtig ärgert, poltert es aus der Kammer Nummer 5: Donnerwetter noch einmal, was bildet der sich eigentlich ein? Und leise flüstert es aus dem Stübchen, aus dem nächsten Stübchen: Hey komm, sei doch ein bisschen nachsichtig. Vielleicht hat er ja einen schlechten Tag gehabt. Könnt ihr euch da wiedererkennen? Kennt ihr diese Bewohner? Ich denke, jeder von uns könnte nun sein eigenes kleines Lied schreiben über die verschiedenen Stübchen im Inneren seines Apfellebens. Denn wir haben alle etwas mitbekommen, wodurch unser Stübchen mit inneren Anteilen bewohnt wurden, die uns als individuelle Menschen wiederum ausmachen. Vieles davon ist hilfreich, anderes hingegen kann auch zu einem Hindernis sein für ein gelingendes Leben. In der Psychologie spricht man nun von diesen inneren Anteilen in uns. Und eine bekannte Person ist Friedemann Schulz von Thun, und der hat das Bild des inneren Teams geprägt. Ich sehe schon jemanden schmunzeln, der sich damit auskennt. Und nach ihm finden wir, wenn wir in uns hineinhören, selten nur eine einzige Stimme, sondern in der Regel finden wir mehrere innere Anteile, die sich in verschiedenen Situationen und Themen zu Wort melden. um auf unsere Denkprozesse, Kommunikation und unser Handeln Einfluss zu nehmen. Des Weiteren gibt es auch im inneren Team Mitglieder, die, so wie im sozialen Umfeld, das kennt ihr ja vielleicht auch, gerne im Mittelpunkt stehen und andere, die lieber im Hintergrund bleiben. Also da gibt es so Leute, die soll es ja geben, die stehen gern an der Kanzel. Ja. Andere sagen, nö, will ich nicht. Ja. Und so ist es dort auch. Es gibt welche, die sich gerne in den Mittelpunkt rücken und andere, die lieber im Hintergrund bleiben. Das bedeutet nicht, wer an der Kanzel steht, dass er sich in den Mittelpunkt rücken möchte. Für mich war es einer der größten Lerneffekte in meinem Leben, als ich mich dieser Beobachtung meiner inneren Anteile bewusst wurde. Wie kann man sich das genauer vorstellen? Und da kommt jetzt dieses Bild zum Tragen. Das ist ein inneres Team. Und da habe ich jetzt mal Beispiele mitgebracht. Ihr seht unten links der Ängstliche. Der Ängstliche, der malt sich immer so Worst-Case-Szenarios aus. Der stellt sich das Schlimmste vor, was passieren kann. Und er macht sich stetig Sorgen. Da gibt es vielleicht auch den Wütenden in uns. Er hat so eine aggressive Haltung, fühlt sich leicht angegriffen. Und dann gibt es den Nörgler, der ist immer unzufrieden. In jeder Situation fängt er an zu nörgeln. Das kenne ich auch von mir. Er hat an vielen Dingen etwas auszusetzen und er kritisiert. Aber dann gibt es ja auch noch so jemanden wie der Ermutiger. Er ist motiviert. Er hat grundsätzlich eine positive Einstellung. Und er hilft bei einem Perspektivwechsel. Und dann gibt es noch ganz andere, dafür steht das Fragezeichen unten in der Mitte. Ja? Es kann ein Polizist sein, der genau aufpasst, was ich mache. Oder ein Lebenskünstler, der einfach mal ganz frei sein möchte. Oder der Harmoniebedürftige, der in jedem Konflikt versucht, die Harmonie wiederherzustellen. Das ist jetzt ein Beispiel. Und ich glaube, jeder von uns könnte dort seine eigenen Bewohner einen Namen geben. Das heutige Thema ist ja Selbstführung als Lebensaufgabe. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass die Grundlage darin besteht, dass ich lerne, meinen inneren Anteilen oder meine inneren Anteile als ein inneres Team zu führen. Leider gelingt mir das nicht immer. Doch ich habe festgestellt, dass ich einen unglaublich großen Gewinn darin habe, wenn es mir gelingt, in den unterschiedlichen Situationen ausfindig zu machen, welcher Anteil sich so gerade auf die Bühne schleicht oder stellt und welchen Anteil ich als weiteren Akteur ins Rampenlicht einladen darf. Versteht ihr? Es gibt manchmal Situationen, da schleicht sich ein Anteil nach vorne, der mich richtig auffühlt. Ja, der zeichnet ein Bild, was alles passieren könnte. Und dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mal sage, wo ist denn der Ermutiger? Ja, und dann sage, komm, geh du doch auch mal ins Rampenlicht. Dann ist das so ein bisschen ausbalanciert. Und das gelingt mir oft nicht. Aber das Modell dieses Selbst, dieses inneren Teams, das hilft uns einerseits in der Selbsterkenntnis, dass ich also Persönlichkeitsanteile identifiziere und ihnen Namen gebe. Also, was ist da eigentlich alles in mir? Dass ich die Beziehungen der Anteile untereinander erkenne. Also, was passiert da an Beziehungen? Aber ich kann dann auch Konflikte identifizieren. Also warum passiert das jetzt gerade? Warum ist das gerade so schwer für mich? Und ich kann Vorschläge für Lösungen sammeln. Also wie kann ich jetzt da weitermachen. Und das führt dann eben zur Selbststeuerung. Ich kann also dadurch vielleicht besser Entscheidungen treffen. Das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich in der einen Situation unglaublich Angst habe, aber ich lerne mein inneres Team zu führen und ich hole einen anderen Anteil dazu, der mir einen anderen Blickwinkel darauf gibt, dann kann ich reflektierter Entscheidungen treffen. Herausforderungen bewältigen, zwischenmenschliche Beziehungen verbessern. Warum regt mich mein Ehepartner so unglaublich auf? Warum komme ich einfach nicht mit der Person oder mit der Person in einen ordentlichen Dialog? Und somit kann ich dann auch meine Resilienz steigern, meine Widerstandskraft. Es geht weniger darum, die Anteile in mir zu bewerten, sondern mehr darum, dass es sie gibt. Es ist auch gut, dass wir einen ängstlichen Anteil in uns haben. Das ist ja nicht schlecht. Es ist gut, der kann Risiken abwägen und uns aufmerksam machen für ungute Dinge in unserem Leben. Und darin besteht der Sinn eines gut geführten inneren Teams. Und wenn wir jetzt mal in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass dieses Thema schon zu allen Zeiten ein Thema war. Da schauen wir uns einfach mal nur ein paar Personen an. Zum Beispiel Kain und Abel, wo es um Eifersucht ging. Josefs Brüder, die hatten wir ja auch schon in dieser Predigtreihe, ne? Das Thema Angst und die daraus entstehende Lüge. Und wenn wir nur an David denken, an sein Thema des Begehrens, oder Petrus, der voller Wut einem das Ohr abgeschlagen hat, einem Wachmann, und dann, als es drauf ankam, Jesus verleugnet hat aus Angst. Thomas, der Zweifler, oder auch Judas, dessen Unglaube Jesus verraten hat. In all diesen Fällen sehen und wissen wir, dass die biblischen Figuren mal hätten versuchen sollen, auch die Anteile auf die Bühne einzuladen, die dabei helfen, die Perspektive zu wechseln, um guten Gedanken Raum zu geben und Entscheidungen zu treffen, die einen Unterschied machen. Vielleicht hätte Paulus und Barnabas sich nicht unbedingt trennen müssen, wenn sie sich dem inneren Team bewusst gewesen wären. Wer weiß? Und auf der anderen Seite zeigt dieses Beispiel, dass die zwei Teams, die daraus entstanden sind, viel bewirken konnten in der Kirchengeschichte, also im weiteren Verlauf der Jesusbewegung. Und das sollte uns auch ein Trost sein an dieser Stelle. Auch wenn es uns oft nicht gelingt, dieses Team angemessen zu führen, so haben wir noch immer einen Gott, der über diese Schwachheit hinaus etwas Großes bewirken kann. Das ist doch gut zu wissen, oder? Und es ist gut zu wissen, dass Christus uns begleitet und wir nicht alleine sind. Das hat er versprochen. Und darum dürfen wir uns daran festhalten. Er ist mit uns, weil er in dem Christenmenschen lebt. Er lebt im Herzen derer, die ihr Leben für ihn geöffnet haben. Weil er sagte, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn er in uns wohnt, dann sind wir nicht allein. Mehr noch, dann sind wir mit der Führung unseres inneren Teams nicht allein. Wir lesen jetzt einen Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Allerdings wird auch uns in reichem Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. Aber genauso erfahren wir in reichem Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. Gottes Barmherzigkeit schenkt uns Ermutigung. Manchmal ist es ja echt zum Verzweifeln, dieses Leben. Hin und wieder geht es mir so, dass ich so entmutigt bin, weil alles so zäh und schwierig erscheint. Kaum ist das eine gut gegangen, kommt die nächste Sache im Leben, die mir hart zusetzt, oder? Und wir haben es einfach nicht in der Hand. Ich glaube, das ist unser größtes Problem, ey, dass wir das nicht in der Hand haben. Trotz vielen Anstrengungen und Bemühungen kann es sein, dass wir scheitern. Es gelingt uns oft nicht, mit den verschiedenen Emotionen und Anteilen in uns recht umzugehen. Und schon haben wir wieder einen Konflikt, eine falsche Entscheidung, eine kotzende Seele. Paulus schreibt diese Verse als eine Ermutigung. Gott ist barmherzig. Er wendet sich uns zu. Er ist bei uns. Er wohnt in uns. Es gibt Hoffnung. Da ist jemand, der drüber steht. Wie oft hören wir in solchen Situationen mal, da musst du drüber stehen. Aber ich weiß, dass ich es nicht in der Hand habe und es manchmal nicht gelingt. Aber dieser Gott steht drüber. Auch wenn meine Zeit, meine Kraft, meine Kompetenz begrenzt ist, so hat er den Überblick. Das hat Nathalie letztens gesagt, die Helikopterperspektive. Das griechische Wort Parakaleo meint einladen, aufrufen oder anders ermahnen, einschärfen, gut zureden, freundlich zusprechen, trösten. Also auch dieses Ermahnen, was diesem Paraklet zukommt, steht im Kontext des freundlichen Zusprechens, des Tröstens, nur mal so by the way, ne? Er ermutigt uns, er lädt uns ein, er schärft uns ein, er redet uns gut zu, er tröstet uns. Gott lässt uns mit dem Thema der Selbstführung nicht alleine, sondern kommt an unsere Seite und möchte uns Klarheit schenken. Denn er ist der Ermutiger in uns. Gerade dann, wenn wir mutlos sind, wenn der Antreiber in uns geschlagen in der Ecke liegt, dann haben wir durch den Heiligen Geist einen Ermutiger in uns, einen souveränen Ermutiger, einen Coach, wenn man so will. So habe ich für mich das Bild so entwickelt. Ja, Jesus ist mein Coach, der mir hilft, das Zusammenspiel meines Teams zu optimieren. Ohne Jesus, muss ich sagen, ist es extrem komplex und schwierig, Herr über dieses Team zu sein. Themen, Situationen, Konflikte ändern sich und begegnen uns somit immer wieder auf unterschiedliche Weise. Wisst ihr, es ist wie bei einem Fußballspiel, wo die Analyse, die Planung, die Teamaufstellung von Gegner zu Gegner anders aussieht. Jedes Mal muss ich ein Team in der Bundesliga auf das nächste Team, das Gegnerteam, vorbereiten, analysieren, planen, aufstellen, Taktiken. Und genau so muss ich bei meinem inneren Team immer wieder neu hinsehen. Es wird mir von Mal zu Mal leichter fallen, das muss ich sagen. In den letzten Jahren habe ich viel dazulernen dürfen über mich selbst, weil ich mich mehr und mehr eben kennenlerne. Aber es wird dennoch ein immer erneutes Hinsehen brauchen. Das kann anstrengend sein. Das fällt mir leichter, wenn es mir gut geht. Es fällt mir schwerer, wenn ich gerade in einem Megaloch bin. Aber wir haben einen Herrn, der in uns wohnt und mit uns redet. Daher ist es umso wichtiger, dass wir erlernen, Gottes Stimme in unserem Herzen zu hören, zu verstehen und ins Leben zu integrieren. Und das ist unter anderem das Ziel eines geistlich-emotional reifen Lebens. Aber geht es euch auch so? Ich habe diesen ermutigenden Coach in meinem Herzen und an meiner Seite, wenn ich mit meinem Team konfrontiert bin. Aber ich vergesse oft, in harten Situationen, wenn alle Stimmen laut durcheinander schreien, vielleicht kennt ihr das auch, gerade so im Kindergarten, oder? Wenn ihr dann was mit Kindern machen willst und sagst, hat jemand eine Idee und dann geht's los. Und alle fangen an. Jeder hat eine bessere Idee, jeder weiß, wie es geht. Und einer sagt, nee, ich finde dich voll doof, ich will das gar nicht. Ich will nur mit Bauklötzen spielen. Und so ist es auch bei einer Mannschaft, bei einer Fußballmannschaft. Ja, wenn man da miteinander unterwegs ist, dann ruft der und dann ruft der. Der andere ist entmutigt, dann sagt er, da muss mal ausgewechselt werden. Das ist ein Hin und Her. Und das ist eine echte Herausforderung. Wenn alle Stimmen laut durcheinander schreien, vergesse ich diesen Coach, also meinen Coach, also der Coach des Coaches, mir an die Seite zu nehmen. Es ist ganz anders bei mir. Hinterher gehe ich zu ihm hin und ich werfe ihm vor, dass er doch mal hätte was tun können. Denn dann wäre ja alles anders gelaufen. Aber wir sollten uns bewusst machen, schwierige Zeiten sind Teil der Nachfolge. Paulus weist darauf hin, dass schwere Zeiten uns zuteil werden, weil wir Christus nachfolgen. Ein Leben mit Jesus ist nicht von diesen Episoden im Leben befreit. Im Gegenteil, wer evangeliumsgemäß lebt, wird mit den anderen Maßstäben in der Welt konfrontiert. Er schreibt, allerdings wird auch uns im reichen Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. Aber genauso erfahren wir im reichen Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. Wir müssen uns entscheiden, oder wir dürfen uns entscheiden, wir können uns entscheiden, ob wir dem Wort Gottes nahe bleiben oder hier und dort einfach was anderes machen. Also entgegen dem, was ein fundamentaler Wert in unserem Leben ist. Aber langfristig macht das unzufrieden. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn du bei deiner Arbeit irgendwelche Dinge machen musst, die irgendwie gegen dein persönliches Wertesystem ist, dann wird das langfristig unzufrieden machen. Und Anteile stürmen auf die Bühne, die unsere Seele, unsere Tätigkeit und unsere Beziehungen schaden. Lasst es uns versuchen, dem Evangelium trotz schweren Zeiten treu zu bleiben. Denn ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns auf dem Weg der Nachfolge ermutigen wird, wenn wir es denn lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Er lässt uns nicht allein, sondern spricht uns zu, recht so, du guter und treuer Knecht. Ja, und was sollen diese Knechte tun? Das sagt Gott in Micha 6, Vers 8. Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Der Ermutiger, Grundlage für das Empfangen und für die Weitergabe von Gottes Liebe. Was wir hier nun gehört haben, ist die Grundlage dafür, dass wir Gottes Liebe empfangen und weitergeben können. Wenn wir in uns hineinschauen, versuchen, die Stübchen und Anteile in unserem Herzen zu verstehen und zu sortieren, werden wir freier und empfänglicher für Gottes Liebe. Das ist für mich so ein Schlüssel gewesen in meinem Leben, dass ich in diesen schwierigen Momenten egal welche Art von Momenten, mal hinschaue, mal Abstand nehme, mal einen Schritt an die Seite gehe und schaue, wer ist da jetzt gerade auf der Bühne? Wer erhebt seine Stimme? Wer performt da jetzt gerade? Wer bläht sich auf? Mal zu schauen, wer ist das? Und wem darf ich denn einen zusätzlichen Raum geben jetzt in diesem Moment? Dem Ermutiger oder auch den Lebenskünstler, der bei mir sehr stark ausgeprägt. Ja, wenn ich ganz stark auf einem Kurs bin, wo ich mich, wo von außen mir Dinge auferlegt werden, dann meldet sich der Lebenskünstler und sagt, ach, ich würde doch gern. Das ist mir alles zu starr. Das ist mir alles zu konform. Das will ich nicht. Ich will meine Lebenskunst ausleben. Und dann muss ich vielleicht mal denjenigen holen, den Ermutiger, der dann sagt, hey, jetzt kommt die durch die Zeit, das schaffst du. Und hinterher fangen wir an zu tanzen. Und das ist mir vorher nicht gelungen. Das wusste ich nicht. Das war, für mich war das ein Schlüsselerlebnis, dass ich mal Abstand nehmen kann in einer Situation und das betrachten kann. Petrus sagt ja auch, seid nüchtern, ja, also, und es hat mir extrem geholfen und ich merke, dass es mir hilft, Gottes Liebe wahrzunehmen in solchen Situationen und sie auch weiterzugeben. Aber allein scheint das eben unüberwindbar zu sein. Aber durch den Ermutiger Jesus in uns haben wir jemanden an der Seite, der uns hilft. Und durch ihn werden wir auch zu Menschen, die Gottes Liebe mit Freude weitergeben können. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal jetzt hier im Gottesdienst, dass wir Gottes Liebe weitergeben dürfen. Und das durch Rat und Tat. Paulus schreibt von diesem christlichen Geheimnis, er ermutigt uns in all unserer Not. Klammer, ja. Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können wir andere Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Klammer zu. Andere zu ermutigen, basiert darauf, dass wir ermutigt wurden. Er ist der Parakletos, der Tröster. Und beides griechische Wort steht hier an der Stelle, wenn wir ermutigen und wenn Gott uns ermutigt. Weil wir Ermutigung erfahren haben, entsteht also daraus eine Synergie, die uns dazu befähigt, andere kraftvoll Mut zu machen. Durch das Evangelium, dem lebendigen Wort Gottes. Es macht einfach einen Unterschied, versteht ihr? Es macht einfach einen Unterschied, wenn ich jemanden auf die Schulter klopfe und sage, das wird schon. Oder wenn ich dieser Person ewige und bleibende Worte zuspreche. Das macht einen Unterschied, oder? Welche Anteile in dir haben sich in den letzten knapp 30 Minuten bei dir auf die Bühne geschlichen? Der Polizist, der sagt, jetzt ist aber bald gut, der hat seine 30 Minuten bald rum. Oder welche? Oder waren es gar nicht? Nicht so viele? Dann denk doch einfach mal die letzte Woche zurück und notiere, zeichne, benenne dein inneres Team. Ja. In einem kleinen Apfel, ja, das sieht es lustig aus. In unserem Leben ist das aber manchmal nicht so lustig, sondern sehr anstrengend mit den vielen unterschiedlichen Prägungen, Lebensbotschaften, Überzeugungen und Emotionen. Dem Mannschaftsteam in uns. Aber wie kann dieses Mannschaftsspiel des inneren Teams gelingen, damit wir zu einem geistlich-emotional reifen Leben gelangen? Indem wir uns einmal mehr bewusst machen, dass wir das alles nicht alleine können. Wir brauchen den Ermutiger, den Parakletos, den Tröster, den Heiligen Geist, diesen übernatürlichen Coach. Wenn wir es mehr und mehr erlernen, gemeinsam mit Jesus unser Team zu erkennen, zu verstehen und zu sortieren, dann gelingt es uns auch, authentisch Gottes Liebe weiterzugeben. Und das nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Ich wünsche uns für diese Reise Gottes Segen. Er schenkt uns Mut, hinzusehen, zu verstehen, zu sortieren und andere zu ermutigen. Und jetzt sind wir am Ende unserer Reise, dieser Predigtserie. Und an einem neuen Anfang unseres Lebens, geistlich emotional zu reifen. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr dieses Thema jetzt mitnehmt, geistlich emotional reifen. Das ist ein Lebensthema, wie René am Anfang dieser Predigtserie gesagt hat. Ein Lebensthema. Das heißt nicht in 8 Wochen und nicht in 8 Jahren, sondern so, wie ich bei meinem inneren Team immer wieder hinschauen muss. So bleibt dieses Thema geistlich-emotional reifen ein Thema in unserem Alltag. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, nimm das mit und entdecke die Schönheit des Themas in deinem Alltag, in deinen Beziehungen, in deiner Arbeit, in deiner Gottesbeziehung. Und ich mache dir auch Mut, such dir vielleicht auch jemanden, wo du dir da helfen lassen kannst. Ja, also da können wir auch helfen, wenn ihr das mal richtig professionell angucken lassen wollt oder so, oder wenn ihr einfach mal drüber reden wollt. Ihr dürft gerne auf mich zukommen oder auf andere in der Gemeinde. Wir haben ja unseren Flyer von Ansprechpersonen. Und jetzt würde ich sagen, mutig voran in dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Amen.